Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 26. Juni 2020. Hier ist Stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Pünktlich um 7.07 Uhr frisch am Frühstückstisch mit euch. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir haben viele Themen zusammengetragen. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hallo und schönen guten Morgen, Andreas Wurm.
Schönen guten Morgen, Malte, schönen guten Morgen in die Runde. Der 26. Juni, ach, das ist ein Tag. Es ist ein Tag, um Meisterwerke zu schaffen. Wusstest du das?
Ja,
stimmt, oder? Der erste Harry Potter Band, weißt du sowieso. Harry Potter und der Stein der Weisen erschien heute vor exakt 23 Jahren, und zwar in Großbritannien. Eine niedliche Auflage, gerade mal 500 Exemplare damals. Aber da sollten über die Jahre noch ein paar dazu bekommen.
Wie hoffentlich auch bei uns mit Hörern von Stand jetzt. Abonniert einfach fleißig unseren Podcast, bewertet und rezensiert ihn, wo es nur geht, und sagt allen, die es hören oder auch nicht hören wollen, dass es uns Stand jetzt gibt. Wir sind nämlich quasi die nächsten Harry Potter, also in Kürze ein absoluter Welterfolg. Und ihr könnt dann sagen, wir waren von Anfang an dabei, wir haben es immer gewusst.
Und womit fangen wir heute den Tag an? Natürlich mit unserer Vorschau auf den letzten Spieltag der Bundesliga und mit einigem Abschiedsschmerz, denn den ein oder anderen, den werden wir so schnell nicht mehr sehen und dann vielleicht ja auch vermissen.
Und wir toppen und floppen natürlich auch heute wieder. Kleiner Spoiler, wir vermissen heute niemanden aus der Djokovic-Sippe. Die tauchen heute mal bei uns gar nicht auf. Dazu feiern wir natürlich sportlich noch Geburtstag. Diesmal mit einem, der quasi von den Toten wieder aufgestanden ist. Und wir blicken in die Sportgeschichte passenderweise auf ein legendäres Grab.
Und natürlich ausführlich auf das Sportwochenende voraus. Los geht's zum vorerst letzten Mal mit unserer beliebten Fragerunde.
5 Fragen an den Spieltag.
Starten wir wie immer mit der leichtesten unserer 5 Fragen. Wer spielt denn gegen wen? Da brauchen wir ja eigentlich nur ablesen, um diese Frage zu beantworten. Also, 9 Spiele gibt's am Samstag. 15:30 geht's dann los. Wieder alles parallel. Und da wären folgende Spiele.
Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen gegen Mainz, Gladbach gegen Hertha, Wolfsburg gegen die Bayern zur Pokalübergabe in Wolfsburg, Frankfurt gegen Paderborn, Werder gegen Köln, Freiburg empfängt Schalke, Augsburg Leipzig und die Düsseldorfer müssen zu Union Berlin. Das war leicht. Schwieriger wird es mit der Frage 2. Wo geht noch was am letzten Spieltag?
Also auf jeden Fall im Fernduell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, da geht's noch um den letzten Champions League Platz. Aktuell liegt Gladbach ja in der Pole Position, hat 2 Punkte mehr Stand jetzt als Bayer und die deutlich bessere Tordifferenz. Bayer muss also selbst gegen Augsburg wie in den letzten 4 Duellen wieder gewinnen und auf eine Niederlage der Gladbacher zu Hause gegen Hertha hoffen.
Oder aber sie verlassen sich darauf, dass sie im August die Europa League und dann in Köln gewinnen. Dann stünden sie auch in der Champions League zusammen mit den 4 anderen deutschen Teams. Das würde Punkte in der 5-Jahres-Wertung geben. Punkte, die Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf herzlich egal sein dürften. Für die geht es um Punkte für den letzten Strohhalm, nämlich die Relegation. Einer wird relegieren. Die Frage ist eben nur, wer.
Und Stand jetzt würde ich darauf antworten, wohl eher Fortuna als Werder. Gewinnt Düsseldorf nämlich bei Union Berlin, bleiben sie vorerst drin, also auf dem Relegationsplatz. Und gegen Union Berlin gewinnen, das klingt jetzt erstmal auch sehr einfach, scheint aber dann doch ein Problem zu sein, denn Düsseldorf konnte nur 1 der letzten 9 Auswärtsspiele bei Union überhaupt gewinnen. Und das quasi Standardergebnis von Fortuna unter Uwe Rösler, das wissen wir ja seit den letzten Wochen, das haben wir ja oft genug hier thematisiert, ist nun mal das Remis. Also könnte man als Werder-Fan für das Spiel gegen Köln ja fast doch noch Hoffnung schöpfen auf den Klassenerhalt, oder?
Naja, wie man es nimmt, ne? Die müssen in jedem Fall gewinnen. Aber spielt Düsseldorf mal wieder Remis, bräuchte Werder schon einen Sieg, allerdings keinen eingearteten. Mit 4 Toren Unterschied müssen sie gewinnen. Dann reicht's für Platz 16. Historisch kassierte Köln zwar in Bremen die meisten Auswärtsniederlagen, aber Werder gewann auch nur eines der letzten 10 Bundesliga-Duelle gegen den 1. FC Köln. Und dann ist ja noch so eine Statistik.
Vor 40 Jahren stieg Werder nämlich durch eine Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Köln schon mal aus der ersten Liga ab. Tja, vielleicht sehen wir Werder ja am Samstag dann vorerst das letzte Mal in der Bundesliga. Apropos, dritte Frage, wen sehen wir am Wochenende noch zum letzten Mal?
Ach, also Timo Werner ganz sicher, denn der wechselt, das ist mittlerweile bekannt, zum FC Chelsea und das eventuell mit einem Rekord im Gepäck. 15 Auswärtstore hat er schon in dieser Saison geschossen, 2 bräuchte er noch, um mit dem Bestwert von Jupp Heynckes aus dem Jahr 1973-74 gleichzuziehen gegen Augsburg. Denke ich mal, ist es jetzt immer mal nicht so unwahrscheinlich, dass das klappen könnte. Und was ist mit Lucien Favre? Darf er nun bleiben? Wird er gegangen oder geht er am Ende vielleicht wieder selbst?
Ja, der darf nun bleiben. Das hat man aus Dortmund jetzt gehört. Michael Zorc hat gesagt, er bleibt, also der Trainer bleibt. Michael Zorc bleibt ja auch noch ein Jahr und die Statistik, die spricht auch für Favre. Bester Punkteschnitt von allen BVB-Trainern. Er ist sogar besser punktetechnisch als Jürgen Klopp. Dazu hat er ja auch noch einen Torrekord zu verantworten. Nur die Bilanz von Favre hat auch einen Makel. Es fehlt eben ein Titel und der Supercup, der zählt da nicht in diese Wertung. Und dann ist da ja auch immer noch dieser Vorwurf im Raum, dass er in wichtigen Spielen seine Mannschaften nicht heiß genug machen könne, Do-or-Die-Spiele einfach nicht gewinnen konnte, also Stand jetzt.
Ja, wie in dieser Saison gegen PSG und in der Champions League war das ja, oder gegen die Bayern in der Liga. Das sind immerhin noch Spitzenteams, aber der BVB scheiterte ja auch gegen Werder im Pokal.
Ja, genau, aber trotzdem darf Favre jetzt erstmal weiterarbeiten. Die BVB-Bosse schenken ihm das Vertrauen, sicher auch, weil die verfügbaren Alternativen jetzt nicht unbedingt Verbesserung bringen würden, Kovac und Co. Also da rechnet man sich in Dortmund wahrscheinlich nicht zu viel mit aus. Aber Favre darf auch bleiben, weil die Mannschaft hinter ihm steht. Und deshalb wird wohl Favre Stand jetzt auch selber nicht hinschmeißen. Denn wie gesagt, wenn die Mannschaft hinter ihm steht, dann hat er ja eine Aufgabe und einen Rückhalt. Und der öffentliche Zuspruch von Axel Witzel diese Woche wird ihm sicher gut getan haben.
Ach, Zuspruch, Zuspruch, was für ein Wort. Das täte sicherlich auch Mario Götze aktuell ganz gut. Das ist wirklich so eine tragische Geschichte. Dessen Zeit bei Borussia Dortmund endet am Samstag, aber nicht stilvoll, vielleicht noch mit einem Abschiedstreffer oder sonst was. Nee, still und leise und zwar neben dem Rasen, der darf gegen Hoffenheim nämlich gar nicht mehr mitmischen, aus Hygieneschutzgründen. Wegen der vorzeitigen Geburt seines Sohnes Rome hat er immer wieder Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Trauriges Ende für seine Zeit bei Borussia Dortmund, der Wiederkehr, die aber irgendwie dann doch auch wieder wie so ein Missverständnis anmutet.
Leider ja, wiedergekehrt ist auch Claudio Pizarro schon sehr, sehr oft, aber ganz egal, wie Werder nun abschneidet, es wird wohl jetzt dann wirklich seine letzte Saison bei den Bremern und in der Bundesliga überhaupt sein. Er hat ja immer wieder klargestellt, nach der Saison ist Schluss, endgültig, aber das hat man von den Rolling Stones ja auch schon zigfach gehört, von daher. Das glaube ich erst, wenn es tatsächlich so passiert ist. Irgendeiner findet sich vielleicht noch und holt ihn als Backup-Stürmer. Vielleicht ja die Bayern, die brauchen doch immer noch einen. Egal. Apropos.
Ja, warte, ich gebe ganz kurz nochmal einen Rückpass. Hat der nicht schon bei den Bayern irgendwie einen Legendenvertrag unterschrieben? Hat er nicht?
Sowas
wird ist doch irgendwie,
ja.
Ja, genau. Der gehört doch jetzt dann auch zu denen, die im bayerischen Jankerl dann Spalier stehen, wenn die Bayern die Meisterschale in die Allianz der Arena tragen. Also so die Vereinslegende, glaube ich. Ne?
Irgendwie der wird der Markenbotschafter. Kriegt einen Präsentkorb dann wahrscheinlich. Nicht regelmäßig. Frage 4. Knackt Lewandowski doch noch die 40 Tore?
Hat ja lange so ausgesehen, als könne er in dieser Saison den Uraltrekord von eben auch einem Bayern-Spieler Gerd Müller knacken. 40 Saisontore, meine Güte. Da schaffte nur der Bomber der Nation 71-72. Nach 23 Spieltagen hatte Lewandowski 25 Tore auf dem Konto. Jetzt, nach 33 Spieltagen, sind es 33. Fehlen also noch 7 Tore bis zum Rekord. Unmöglich, das packt der nicht, würde ich jetzt sagen, 7 Tore aufzuholen, aber du weißt, ne, Pferde, Apotheke, oder was denkst du?
Ja, würde ich normalerweise auch sagen, schafft man nicht, wenn der Gegner, der letzte Gegner der Bayern nicht Wolfsburg hieße, denn die Wölfe, das sind die Lieblingsbeute des Torjägers. 20 Tore in 18 Duellen in der Bundesliga und da gab's ja dann auch noch mal einen Fünferpack vor nicht allzu langer Zeit und ja, ich weiß nicht, wie die Quote genau ist bei den Wettanbietern, aber sie dürfte sehr hoch sein, wenn man dann auf 7 Tore von Lewandowski setzt. Also da könnte man auf jeden Fall mal einen Zehner riskieren. Also wenn ich Montag nicht ins Studio komme, weißt du, was los ist?
Selbstverständlich. Dann winke ich mal rüber zu den Malediven oder wo du dann auch gerade hin bist. Ich bin jetzt mal auf deine Tipps gespannt. Ja, das bringt uns zur nächsten Frage. Die letzte Frage vorerst. Wie geht's denn bitte aus jetzt am letzten Spieltag?
Ja, gucken wir mal auf Borussia Dortmund gegen Hoffenheim. Ich sag mal, das wird ein glatter Sieg für die Dortmunder zum Abschluss. Erling Haaland wird auch nochmal treffen wollen, 3-0.
Hoffenheim war eigentlich ganz gut drauf, so in der letzten Zeit, habe ich so gedacht. Dortmund allerdings auch 2-2.
Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen braucht jeden Punkt, die gewinnen 2-0.
3-1.
Gladbach gegen Hertha. Gladbach braucht auch einen Punkt. Hertha, da war die Rille ja, dann die Auslaufrille schon erreicht. 2-1.
2-0.
Wolfsburg gegen Bayern. Na ja, gut, jetzt muss ich ja nachlegen. Ne? Also ich sag mal 8-0 für die Bayern, 7-mal Lewandowski und Müller darf auch noch einen reinmüllern.
Sehr schön. Ja,
muss ich ja sagen.
Würde ich zur Feier des Tages in Bayern, die müssen ja die Schale in einem leeren Wolfsburger Stadion entgegennehmen, würde ich ihnen wenigstens nochmal diesen Torrekord gönnen. Ich glaube aber, es ist so ein 1-3, 1-4.
Frankfurt gegen Paderborn. Ach komm, Paderborn kriegt noch ein Tor vorm Abstieg, verliert aber mit 1-2.
Bin ich bei dir.
Werder gegen Köln. Jetzt wird's spannend. Ich sag, Werder gewinnt 1-0.
Was machen wir da mit Werder? Meine Herren, die müssen gewinnen. Die müssen gewinnen, ja. Ich habe nichts gegen Köln, aber die müssen gewinnen. Werder gewinnt 2-1.
Reicht wahrscheinlich am Ende doch nicht. Es sei denn, aber wir kommen gleich zu den Augsburgern,
genau.
Union und Düsseldorf. Genau. Freiburg, ja komm, die gewinnen gegen Schalke 3-1, Schalke holt nichts mehr.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, also 2-0 hätte ich jetzt gedacht, aber Tendenz gleich.
Augsburg gegen Leipzig, komm, Timo Werner trifft zweimal, 2-0.
Mhm, ja, bin ich auch bei dir. Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Gehen wir in die alte 1-1. Försterei.
Union Berlin gegen Düsseldorf 1-1.
Reicht für Düsseldorf.
Reicht für Düsseldorf.
Pünktchen und die Messe ist gelesen. Und Werder ist in Liga 2. Nach 40 Jahren wieder. Oh je, oh je, oh je. Ich mag noch gar nicht dran denken. Aber die Konstellation gibt's irgendwie nicht anders her. Ich glaube, wir müssen die nächste Raute runterschicken.
Es gibt dann ein Nordderby im nächsten Jahr. Nicht nur eins.
Ganz viele Nordderbys. Hör doch auf, die zweite Liga wird ja fast, also ein Drittel aller Vereine werden dann Nordclub sein. Na, wir werden sehen.
Stand jetzt aktuell.
Im Prinzip sind alle für diesen Sommer geplanten Sportgroßereignisse abgesagt bzw. auf das nächste Jahr verschoben worden. Olympia, Fußball, EM, Wimbledon, um Nummer 3 zu nennen. Nur die Tour de France stand jetzt noch nicht. Die große Radsportschleife durch Frankreich hat lediglich einen nach hinten verlegten Starttermin bekommen.
29. August nämlich. Dann soll es in Nizza losgehen und dann soll bis zum 20. September zum Zielort Paris geradelt werden. Und die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie geben den Organisatoren auch Grund zur Annahme, dass dieser Plan wirklich in die Tat umgesetzt werden kann. Denn in Frankreich werden ja bereits ab dem 11. Juli schon wieder Sportveranstaltungen mit bis zu 5000 Zuschauern erlaubt sein und dann auch abgehalten.
Weitere Lockerungen sind in Frankreich auch schon angekündigt. Sollte sich die Pandemie nämlich weiter so entwickeln, wie es aktuell scheint, dann gäbe es im August, rechtzeitig also vor dem geplanten Tourstart, weitere Lockerungen, sodass die Radsportler und ihre Teams dann wohl auch wahrscheinlich vor Zuschauern fahren dürften.
Am Streckenverlauf und an den einzelnen Etappen wird sich durch Corona zwar nichts ändern, das Programm würde wie geplant durchgezogen werden. Einschränkungen wird es aber natürlich trotzdem geben, wenn auch auf anderen Gebieten. An einem normalen Tourverlauf wird trotzdem noch nicht zu denken sein. Das heißt, keine Massenansammlungen von Fans im Zielbereich. Die Zahl der akkreditierten Journalisten dürfte geringer ausfallen als in normalen Jahren. Und auch die Werbekarawane dürfte mit Einschränkungen leben müssen. Das ist halt einfach so.
Ja, und es ist sicher auch für die Teams, vor allem für die Radsportler zu verkraften, immer noch besser, als wenn die Tour komplett ausfallen würde. Denn die Tour de France ist es, die die Kassen der Rennställe füllt. 70% ihres Jahresetats, sagt man, kommen schließlich durch die Tour für die Radsportteams zusammen. Und somit hängen von der Austragung dieser Traditionsrundfahrt natürlich auch Existenzen ab. Vielleicht stünden bei einer Absage sogar ganze Teams vor dem Aus. Wollen wir nicht hoffen.
Darf ich gerade noch mal eine ganz kurze Frage dazu einwerfen, Klar. Wie du es einschätzt? Ich weiß ja jetzt nicht, wieso die Dopingagenturen gearbeitet haben in der Corona-Zeit, aber meinst du, das könnte vielleicht dem Radsport und der Tour de France dann auf die Füße fallen?
Ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, aber ähnliche Gedanken hatte ich auch schon. Also Ich glaube, da ist viel im Tür und Tor geöffnet worden.
Man hörte ja gerade auch in der Leichtathletik etc., da haben viele gesagt, im Moment wird in gewissen Bereichen ja überhaupt gar nicht getestet und die Tour de France, der Radsport an sich, steht ja eh immer unter Generalverdacht, zu Recht, wie wir wissen, also zumindest in vielen Bereichen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn dort dann wieder ordentlich ins Reagenzglas gepinkelt wird, dass da ganz viel Ärger dabei herauskommt. Ich bin sehr gespannt.
Wir können ja eine Wette abhalten oder beziehungsweise eine Wette machen. Die Tour wird abgesagt, aber nicht wegen Corona, sondern wegen Dopingbefunden.
Okay, ich würde sagen, ich wette dagegen. Ja, also sie wird fahren, aber ich glaube, es wird Dopingfälle geben.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Und natürlich ist unser Top des Tages heute der FC Liverpool, unser Gewinner des Tages, der neue englische Meister. Herzlichen Glückwunsch den Reds und Trainer Jürgen Klopp zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Da Man City gegen den FC Chelsea ja mit 1-2 verloren hat, durften die Liverpooler gestern Abend auf dem Sofa zu Hause jubeln. Denn rechnerisch sind sie jetzt nicht mehr von City einzuholen, egal was sie in den ausstehenden Spielen dieser Saison noch leisten werden. Hut ab, Liverpool, bärenstarke Saison. Dass mit Claire Connor erstmals eine Frau zur Präsidentin des altehrwürdigen Marylebone Cricket Club wurde, ist eigentlich ein Top. Dass das aber erst 233 Jahre nach Gründung des Clubs passiert ist, das ist schon ein ziemlicher Flop. So lange hat sich der Club der alten Männer nämlich an der Spitze des Cricketvereins halten können. Der Verein hat übrigens den Spitznamen Mecca des Cricket und da hatten Frauen bis 1998 gar nichts zu suchen. Da durften sie erstmals Mitglied werden. Bei aller berechtigter Kritik daran müssen wir aber trotzdem sagen, besser spät als nie.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiern wir einen weiteren Legendengeburtstag. Happy Birthday einer Radsport-Ikone, muss man sagen. Happy Birthday Greg LeMond, der feiert nämlich heute seinen 59. Geburtstag.
Ja, und bei ihm passt der abgedroschene Spruch, totgesagte Leben länger wie die Faust aufs Auge. 1986 hatte der Amerikaner als erster Nicht-Europäer die Tour de France gewonnen. Doch ein Jahr später hätte ein Jagdunfall seine Karriere fast beendet. Und nicht nur das, Le Mans war schon so gut wie tot. Sein Schwager hatte ihn bei einem Jagdausflug, das ist ja so makaber, für einen Truthahn gehalten. Angelegt, geschossen. 60 Schrotkugeln bohrten sich dann in Le Mans Körper.
Zwei Kugeln davon verfehlten Le Mans Herz nur um Millimeter. Eine Not-OP rettete ihm das Leben. Zwar verblieben trotz der OP viele Schrotkugeln in seinem Körper, doch davon ließ er sich nicht unterkriegen. Er arbeitete besessen an seiner Genesung und an seinem Radsport-Comeback und tatsächlich kehrte Le Mans zurück aufs Rad, zur Tour de France und auch ins gelbe Trikot. 1989 gewann er die knappste Tour aller Zeiten mit nur 8 Sekunden Vorsprung vor Laurent Fignon. Zudem wurde er auch noch Weltmeister in dem Jahr.
Und er wiederholte 1990 seinen Toursieg sogar noch einmal und das ohne selbst eine Etappe gewonnen zu haben. Die Erfolge und seine Lebensgeschichte schlugen sich natürlich auch auf diesen Marktwert nieder. Le Mans war der erste Radsportler, der Millionenverträge bekommen hat und der erste Radsportler, der es auf das Cover der Sports Illustrated geschafft hat.
Zum Glück nicht auf der Badeanzug-Ausgabe, aber 1994, da beendet er dann seine Karriere, ist seitdem erfolgreicher Geschäftsmann, regelmäßiger TV-Experte und er engagiert sich auch im Kampf gegen Doping und gegen sexuellen Missbrauch. Und heute feiert er seinen Geburtstag. Happy Birthday, Greg LeMond.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor exakt 100 Jahren fand erstmals das deutsche Springderby in Hamburg-Kleinflottbek statt. Damals zwar noch nicht auf dem heutigen Gelände, aber nicht weit davon entfernt. Ein Poloplatz war zum Springparcours umfunktioniert worden.
Erst 1928 zog die Veranstaltung dann um und bis heute sind die 17 Hindernisse nahezu unverändert geblieben. Ohnehin ist dieser Parcours relativ einzigartig. 1230 Meter lang ist er und damit etwa 2 bis 3 Mal so lang wie in einer normalen Prüfung. Und er hat markante Punkte, zum Beispiel den 3 Meter hohen Wall, auf dem oben ein 1,15 Meter hoher Sprung zu absolvieren ist.
Und wenn Pferd und Reiter den Wall dann herunterkommen, bleibt ihnen nur ein Galoppsprung, um die dahinterstehende 1,65 Meter hohe Planke zu überwinden. Und nicht nur dieses Hindernis zeigt, was man vor allem braucht, um den Parcours zu bewältigen. 3 Dinge sind das, sagen die, die dort schon mal geritten sind. Und das ist Mut, Mut und nochmal Mut.
Ja, das ist wirklich einzigartig und auch einschüchternd, vor allem wenn man dann noch auf den Namen des wohl bekanntesten Hindernisses guckt, Hindernis 14. Das besteht aus zwei Sprüngen und einem Wassergraben in der Senke und heißt Pulvermanns Grab.
Benannt nach dem Initiator und geistigen Vater des Derbys, Eduard Pulvermann. Das war ein Hamburger Kaufmann und vor allen Dingen auch ein leidenschaftlicher Pferdesportler. Und er träumte vor 100 Jahren davon, einen Parcours mit Naturhindernissen zu bauen, der in die holsteinische Landschaft passte. Und diesen Plan setzte er dann in Kleinflottbeck ja auch um.
Ja, wir müssen mit einer von vielen geglaubten Mär aufräumen. Liegt da der Parcours an Hindernis 14 nämlich nicht begraben. Also Herr Pulvermanns, ne? Der liegt da nicht unten drunter. Aber trägt den Namen, weil Pulvermann mal bei einer anderen Reitprüfung, bei einem anderen Springturnier, an einem ähnlichen Hindernis vom Pferd in den Graben gefallen war. Und das soll ein Freund laut gerufen haben, das ist Pulvermanns Grab. Und das hat sich ein Reporter dann aufgeschrieben und so war der Name geboren.
Oh, der hatte eine hübsche Headline dann auf jeden Fall und dieses Hindernis einen tollen Namen. Immer noch sehr präsent und dieses ganze Turnier, dieses ganze Derby, dieses ganze Event, das ist ja untrennbar verbunden mit Pulvermann und Pulvermanns Grab und es wird von vielen auch als Wimbledon des Reitsports quasi schon bezeichnet und seit 2008, da gehört es zur Global Champions Tour, daher strömen Jahr für Jahr auch die Topstars der Szene am Himmelfahrtswochenende nach Hamburg, nur leider eben in diesem Jahr nicht ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist auch das Derby ein Opfer von Corona geworden.
Stand jetzt aktuell.
Eigentlich wären vor ein paar Tagen die Bet One Open in Berlin zu Ende gegangen, im legendären Steffi-Graf-Stadion an der Hundekehle. Es war früher der Schauplatz der German Open der Frauen, das war ein Sandplatzturnier, klar, für deutsche Verhältnisse, da gab es immer nur Sandplatzturniere. Das Comeback in diesem Jahr sollte allerdings ein Rasenturnier sein und zusammen mit dem Turnier in Bad Homburg, auch neu im WTA-Kalender, zur Vorbereitung auf Wimbledon dienen.
Aus Gründen findet das natürlich allerdings jetzt alles nicht statt. Gespielt wird in Berlin, aber trotzdem Andrea Petkovic, nämlich die hat mit einer ersten Trainingseinheit den neuen Heiligen Rasen von Berlin offiziell eingeweiht. Sie ist damit die erste Vorbotin auf die Bet One Ace, ein Showturnier in Berlin. Da spielen dann auch nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Alexander Zverev, der schlägt auf, der Weltranglistendritte Dominik Thiem aus Österreich ist am Start und auch Julia Görges greift ein, also Stand jetzt natürlich.
Zunächst geht's vom 13. bis zum 15. Juli im Steffi-Graf-Stadion eben auf Rasen zur Sache und anschließend dann, ja, doch relativ kreative Idee, vom 17. bis zum 19. im Hangar auf dem Tempelhofer Feld an historischer Stelle auf Hartplatz. Da geht's um Punkte und natürlich auch um Siege. Die Veranstalter schütten insgesamt 200.000 Euro Preisgeld aus. Hälfte, Hälfte, 100.000 Männer, 100.000 Frauen. Vor allem aber bietet dieses Event den Profis natürlich die Gelegenheit, Wettkampfpraxis auf höchstem Niveau zu erhalten.
Und wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen können natürlich keine Zuschauer kommen. Es sind aber trotzdem TV-Übertragungen geplant. Aktuell sind die Touren der ATP und WTA ja bis mindestens zum 31. Juli 2020 ausgesetzt. Und dann hoffen wir mal, dass in Berlin nicht ähnliche Zustände wie an der Adria dann herrschen werden, aber dem ist ja schon vorgebaut dadurch, dass eben keine Zuschauer hin dürfen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Außer der Entscheidung über Abstieg und Champions League in der Liga 1 wird natürlich auch noch die Antwort auf die Frage gegeben, wer darf denn aus Liga 2 in die Relegation? Dem VfB Stuttgart ist ja neben Zweitligameister Arminia Bielefeld der Aufstieg kaum mehr zu nehmen. Sie stehen aktuell 3 Punkte und 11 Tore vor Heidenheim, also die Stuttgarter auf Platz 2. Und Heidenheim wiederum liegt auf der Pole Position für die Relegation vor dem HSV nach dem Sieg da am letzten Wochenende in der Schlusssekunde. Spielt Heidenheim jetzt aber beim Meister Bielefeld nur Remis oder verliert? Dann könnte der HSV doch noch mit einem Dreier gegen den SV Sandhausen auf den Relegationsplatz vorbeiziehen.
Das wird ein fußballerisch gesehen unfassbar spannender Sonntag. Das gab es in der Form lange nicht mehr. Also ich bin ehrlich, ich freue mich drauf und alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt's natürlich bei Stand jetzt am Montag. Und auch in der Frauenbundesliga fallen am letzten Spieltag noch wichtige Entscheidungen. Wolfsburg ist abgehakt, die sind schon Meister. Aber zwischen Bayern München und Hoffenheim entscheidet sich im Fernduell noch der zweite Champions League Platz. Noch liegen Bayern 2 Punkte vor Hoffenheim. Bleibt das auch nach den Duellen der Münchnerinnen in Essen und der Hoffenheimerinnen bei Turbine Potsdam so? Wir werden es erleben, genauso wie dem Kampf gegen den Abstieg. Bayer Leverkusen und der MSV Duisburg und der 1. FC Köln liegen nur 3 Zähler auseinander. Ja, die versuchen sich natürlich alle zu retten, um nicht zusammen mit Jena runter zu müssen.
Und der deutsche Meistertitel im Basketball, der wird auch noch vergeben am Wochenende. Heute Abend steigt ja bereits das Hinspiel des BBL-Finals zwischen Alba Berlin und den MHP-Riesen Ludwigsburg. Alba ist souverän und nahezu ja ungefährdet, ohne Niederlage ins Finale eingezogen. Das Halbfinale, das haben sie sehr, sehr deutlich gewonnen. Und Ludwigsburg, ja gut, die mussten sich etwas mehr strecken, aber sie schmissen ja völlig verdient die Bayern und auch Ulm aus dem Turnier. Das versprechen dann wirklich 2 spannende Spiele im Finale zu werden. Das glaubt auch unser Experte Daniel Wellmann.
Also es treffen definitiv die 2 stärksten Mannschaften der letzten 2 Wochen, beziehungsweise 3 Wochen aufeinander. Ludwigsburg spielt wie in einem Guss. Das ist unfassbar, was die Jungs da abliefern. Alba spielt genauso wie in einem Fluss. Es wird darauf ankommen, wer kann am schnellsten den Defensivstopp bei der anderen Mannschaft finden, beziehungsweise den Keyspieler aus dem Konzept bringen, beziehungsweise aus dem System bringen. Und da sehe ich aktuell noch den größeren Pluspunkt bei Berlin. Aber Ludwigsburg hat schon bewiesen, dass sie sich immer wieder zurückkämpfen können. Das wird eine spannende Hin- und Rückspielserie. Eine sehr enge Serie. Ich würde es auch nicht für unwahrscheinlich halten, dass wir nochmal einen Unentschieden sehen werden. Zumindest beim Hinspiel und beim Rückspiel jetzt auf die kleinen Nuancen dann kommen.
Und damit sind wir durch für diese Woche hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich auch heute um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr genug Argumentationsfutter habt, um im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet zu sein. Und das machen wir dann selbstverständlich auch nach dem Wochenende am Montag wieder für euch.
Mit vielen, vielen Entscheidungen im Gepäck. Also wenn ihr am Wochenende das schöne Wetter genießen wollt und so, dann müsst ihr euch nicht vors Radio, vor den Fernseher setzen oder macht das Smartphone aus. Denn am Montagmorgen, Punkt 7.07 Uhr, dann gibt's natürlich wieder Stand jetzt mit allen Informationen. Habt jetzt erstmal einen schönen Freitag, guten Start ins Wochenende und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort bei iTunes könnt ihr uns auch bewerten, ein paar Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns natürlich auch über eure Gedanken, über eure Anregungen, wie ja eingangs schon erwähnt. Und sagt's gerne weiter, klickt auf Stand jetzt und auch natürlich meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.